Guten Morgen allerseits. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist einfach wunderbar. Du bist so freundlich, voll Güte und Barmherzigkeit. Und deine Gnade allein genügt. Halleluja, Herr, du bist gut. Wir möchten dich bitten, dass du uns jetzt das ablegen lässt, was uns noch umtreibt, dass wir dich hören. Das, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Danke, dass wir mit deinem Reden und deinem Wirken rechnen können. Amen. Wir sind im Römerbrief im 5. Kapitel. Da hat jemand geläutet, der sich nicht reintraut. Wir sind im Römerbrief im 5. Kapitel, die Verse 12 bis 21. Ich lese uns den Text, Römer 5, ab Vers 12. Da heißt es, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam. Aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Dennoch herrschte der Tod von Adam an bis Mose auch über die, die nicht gesündigt hatten durch die gleiche Übertretung wie Adam, welcher ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Aber nicht verhält sich's mit der Gabe wie mit der Sünde, denn wenn durch die Sünde des einen die vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den vielen überreich zuteil geworden durch die Gnade des einen Menschen Jesus Christus. Und nicht verhält es sich mit der Gabe wie mit dem, was durch den einen Sünder geschehen ist. Denn das Urteil hat von dem einen her zur Verdammnis geführt. Die Gnade aber hilft aus vielen Sündern zur Gerechtigkeit. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch die Gerechtigkeit, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Tja, ich glaube, ich hätte mir den Text nicht selber ausgesucht. John MacArthur schreibt, einer der rätselhaftesten Abschnitte der Bibel. Unser Gottesdienstleiter, der Hermann, ich darf das sagen, hat mir geschrieben, du würdest mich nicht um den Text beneiden, war der Wortlaut. Anfang der Woche. Irgendwo steht man erstmal etwas hilflos vor diesem Text. Zumindest mir geht es so. Wenn es euch anders geht, mag dem so sein. Ich habe mich erinnert gefühlt an das, was Mark Twain gesagt hat. Ich habe keine Schwierigkeiten mit dem, was ich in der Bibel nicht verstehe. Probleme machen mir die Stellen, die ich verstehe. Und deshalb möchte ich das herausgreifen aus diesem Text, was ich verstehe, und möchte weg von dem Anspruch, den ich gerne habe, diesen ganzen Text zu erklären. Das wird mir heute Morgen nicht gelingen. Aber das, was ich verstehe, das scheint mir sehr herausfordernd. Welches Wort kommt vielleicht mit am häufigsten vor in diesem Text?
Sünde.
Gnade.
Alle.
Viele.
Einer.
Das habe ich akustisch nicht. Gesetz. Also mir springt hier ein ganz anderes Wort ins Auge, was immer wieder vorkommt.
Bibel.
Hier kommt sehr häufig das Wort herrschen vor. Herrschen. Das zieht sich durch diesen Text. Und so mündet der Text auch in Vers 21, damit wie die Sünde geherrscht hat zum Tode. Das ist der Anfang vorher, bevor wir Christ geworden sind, aber vor allem, bevor Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch herrsche die Gnade zum ewigen Leben durch Jesus Christus. Es geht hier im Text ganz wesentlich darum, um Herrschaft. Und das passt sehr gut an die Stelle, wo wir gerade im Römerbrief angekommen sind. Wir waren das letzte Mal in 5 Vers 1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben. Menschen gerecht vor Gott. Und jetzt kommen die Folgen davon. Jetzt kommt das Leben als Christ. Was heißt das? Ganz praktisch. Und wir haben das letzte Mal einiges miteinander gemacht. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, geht es hier weiter, haben wir Frieden mit Gott und viele andere Folgen. Und jetzt kommt Paulus zu dem Thema, ich behaupte, das ihm am meisten auf den Nägeln brennt. Wer oder was beherrscht mein Leben? Was treibt mich an? Was hält mich im Griff? Wem gehorche ich? Wer gestaltet eigentlich mein Leben? Ist es die Sünde? Ist es der alte Mensch, wie er im 6. Kapitel sagen wird? Ist es meine Rebellion gegen Gott, mein Aufstand gegen Gott? Beherrscht das mich immer noch, selbst als Christ, als Kind Gottes? Oder hat Jesus mich frei gemacht von dieser Macht der Sünde und des Todes? Ich mag diese Formulierung so sehr. Frei, erlöst von der Macht der Sünde und des Todes. Wie fängt der Römerbrief an? Das erste Wort ist Paulus. Und das zweite? Knecht Jesu Christi, Sklave Jesu Christi. Das ist genau das, was Paulus an den Anfang dieses Briefes stellt. Wer ist denn mein Herr? Und zwar nicht nur ganz allgemein, sondern in jedem Augenblick des Alltags. Nicht nur heute Morgen hier im Gottesdienst, sondern im ganz normalen Leben. Wer prägt mich? Wer hat mich von dieser Macht befreit? Fangen wir den Text von vorne an. Ein erster Punkt, woher kommen Sünde und Tod? Vers 12. Woher kommen eigentlich Sünde und Tod? Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil alle gesündigt haben. Offenbar gab es Sünde und Tod nicht schon immer. Das ist erstmal für mich Evangelium pur. Wie schön muss eine Welt gewesen sein, ohne Tod, ohne Sterben, ohne Vergänglichkeit, ohne Trennung von Gott Und wie schön muss eine Welt gewesen sein ohne Sünde? Einer meiner Studenten hat vor einigen Jahren gesagt, ich freue mich auf den Tag, wo ich morgens aus dem Haus gehe und da ist nicht sofort die Versuchung da, die Sünde, die lockt, damit ich mal wieder hinfalle. Wie schön muss so eine Welt sein? Das ist Evangelium. Es gab einen Zustand ohne Sünde und Tod. Es gab, sagt uns die Bibel, eine Schöpfung, über die Gott sagt, sehr gut. Sehr gut. Das war wunderbar. Das war vor diesem Kommen der Sünde in die Welt. Was mich da bewegt, ist im hohepriesterlichen Gebet Jesu, Johannes 17, als er mit seinem Vater im Himmel redet. Da sind wir jetzt nicht nur vor dem Sündenfall, sondern sogar vor Schöpfung der Welt. Und das sagt Jesus, und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Was für eine Herrlichkeit muss das gewesen sein? Keine Sünde, kein Tod, kein Leid, kein Geschrei. Das muss einfach nur, ja, herrlich. Mir fällt kein besserer Ausdruck ein. Das war wunderbar. Und wie groß ist der Unterschied zwischen dem Zustand vorher und dem Zustand nach diesem ersten Ungehorsam von Adam? Das Problem bei der Geschichte, Sünde und Tod vertragen sich nicht mit Herrlichkeit. Das, was Gott als herrlich bezeichnet, das passt nicht zusammen. Das ist feindlich. Das ist lebensvernichtend. Das ist Tod. Jetzt kommt wieder Evangelium. Sünde und Tod sind in die Welt gekommen, aber der Tod ist doch besiegt, oder? Ist der Tod besiegt? Paulus hat da längere Ausführungen in 1. Korinther 15. Da schreibt er in Vers 54 und 55, ein Zitat aus dem Alten Testament, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Das ist Evangelium, aber der Stachel irgendwo piekst er noch, wenn es nur pieksen wäre. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Er ist besiegt, aber er ist nicht vernichtet. 1. Korinther 15, Vers 26, der letzte Feind, der vernichtet wird, das ist der Tod. Ist es das, worauf man sich vielleicht mit am meisten freuen kann? Wenn dieser letzte Feind nicht nur besiegt ist, sondern wirklich vernichtet. Ein zweiter Punkt, was ist Sünde? Nochmal Vers 12. Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. Sünde in die Welt gekommen. Das war offenbar vorher nicht da und jetzt ist es da. Zum einen, Sünde, das ist eine Neigung meines Herzens. Das ist tief in jedem Menschen drin. Etwas, wo es ihn wirklich hintreibt. Und leider ist da tief in jedem Menschen drin. Ich bin gegen Gott. Ich will selbst Gott sein. Wer sich jetzt entspannt zurücklehnen kann, der sollte aufpassen. Wie der, durch die Übertretung des einen, diese erste Sünde von Adam, Da ist etwas in uns Menschen gekommen, was uns gegen den Gott einstellt, gegen Gott geneigt macht, der uns doch über alles liebt. Ist das nicht verrückt? Aber es ist so. Wir haben vorhin gehört in Genesis 3, dass die Schlange gesagt hat zur Frau, zur Eva, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr von diesem Baum esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das muss so verlockend sein, ich will sein wie Gott. Ich bin nicht damit zufrieden, dass er unendlich groß ist und ich klein. Ich bin nicht damit, will nicht damit zufrieden sein, dass er einfach alles weiß und alles erkennt und über alles den Überblick hat. Nein, ich will sein mit Gott. Die Schlange weiß ganz genau, wo sie ansetzt. Da bringt sie etwas in der Eva zum Schwingen und dann kommt es zum Desaster. John MacArthur schreibt an dieser Stelle, nicht eine bestimmte einzelne Sünde kam in die Welt, sondern die innewohnende Neigung zum Sündigen. So wurde der Mensch von Natur aus zum Sünder. Aufgrund seines ersten Ungehorsams vererbte Adam diese innere sündige Natur an alle seine Nachkommen. Ich kann jetzt lang darüber diskutieren, ob das gerecht ist oder nicht gerecht. Das ist hier nicht der Punkt. Es ist einfach ein Faktum. Ein Faktum. Und dieser Vers, Römer 5, Vers 12, geht ja auch weiter. Der endet damit, weil sie alle gesündigt haben. Es ist nicht der Punkt, dass ich diskutieren könnte, ist meine Neigung gerecht oder nicht gerecht. Außer ich könnte mich davon ausnehmen, dass ich gesündigt habe. Und auch da bekommen wir doch mehr als Schwierigkeiten, wenn wir das behaupten. Was ist der Grund für diese Neigung? Was ist der Grund für diese Einstellung gegen Gott? Ich habe hier geschrieben, Grund für diese Neigung, ich bin mit Gott nicht zufrieden. Ich bin mit Gott nicht zufrieden. Es ist mir nicht genug, was er gibt. Ich möchte sein wie Gott, ich möchte selbst groß sein, ich möchte niemand über mir haben, ich bin mit Gott nicht zufrieden. Die Schlange setzt doch ganz genau da an, Gott könnte dir mehr geben. Gott könnte dir mehr geben. Nicht nur so ein paar Äpfel und Birnen und Früchte, was da hängt, sondern er könnte dir mehr geben. Er meint es gar nicht gut mit dir. Er möchte nicht, dass du so bist wie er. Der alles liebende Gott, der alles gibt, der einfach nur großzügig und freundlich ist, der meint es nicht gut mit mir. Das ist einer der verrücktesten Gedanken, die man haben kann, oder? Aber das ist hier der Punkt. Da hat Gott geboten, Genesis 2, Vers 16, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Was für eine Fülle! Von allen darfst du essen. Und dann nimmt er ein einziges Bäumchen aus. Ein einzigen nimmt er aus. Ihr kennt wahrscheinlich, die allermeisten von euch kennen diese Geschichte. Was für eine Freundlichkeit Gottes, was für eine Fülle. Von allem darfst du essen. Und was sagt die Schlange? Hat Gott gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen. Ist doch verrückt, oder? Ist doch verrückt. Warum sagt sie das? Weil da wieder etwas in der Eva zum Schwingen kommt. Gott enthält mir etwas vor. Ist doch seltsam. Gott ist freundlich, großzügig, gibt die Fülle und ihr kommen Zweifel. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Das ist doch eigentlich dumm, denn dann verhungern sie. Ich habe mich gefragt, ob das nicht beim einen oder anderen das Lebensgefühl als Christ manchmal ist. Gott verbietet alles. Gott will gar nicht das Beste für mich. Gott gibt gar nicht die Fülle, sondern Gott enthält mir etwas vor. Gott enthält mir eine andere Gemeinde vor. Könnte man doch andere Geschwister an die Seite stellen. Gott könnte da vorne einen besseren Prediger hinstellen, der das so macht, wie es mir passt. Gott könnte mir einen anderen Beruf geben. Gott könnte mir einen anderen Ehepartner geben. Oder dann nehme ich meine Frau sofort aus bei dem Beispiel. Oder Gott könnte mir überhaupt einen Ehepartner geben. Und so weiter. Ich glaube, ich könnte jetzt stundenlang weitermachen und ihr könntet das ergänzen. Denn jeder von uns kennt diese Gedanken, leider. Das ist dieses Urmisstrauen gegen Gott, das nur Jesus Christus überwinden kann. Nur er kann uns wirklich Vertrauen in sich geben. Und er tut es. Das ist Evangelium. Bei der Eva, da ist der Blick verloren gegangen vor dieser doppelten Freundlichkeit Gottes hier im Garten Eden, vor dieser doppelten Freundlichkeit Gottes. Von allem dürft ihr essen. Und der zweite Punkt ist, nicht von diesem Baum, denn das hat negative Folgen. Das ist Freundlichkeit Gottes. Sünde kommt aus fehlender Zufriedenheit mit Gott. Das ist die Neigung. Zum anderen ist Sünde natürlich konkretes Tun gegen Gottes Willen. Gott hatte ganz klar gesagt, von diesem Baum nicht. Und was machen sie? Sie essen genau von diesem Baum. Auch das Neue Testament, die Briefe, sind voll von einzelnen Tatsünden. Und die wollen wir jetzt gar nicht alle aufführen. Es sind uns im Römerbrief schon einige begegnet. Ich möchte da nur einen Punkt dazu sagen. In 1. Johannes 3, Vers 4 steht, jeder, der die Sünde tut, handelt gesetzwidrig oder gesetzlos. Denn Sünde ist Gesetzwidrigkeit. Gesetzlosigkeit. Nicht ich, Mensch, definiere, was Sünde ist, was richtig oder falsch ist, sondern Gottes Gebote definieren, was richtig und falsch ist. Eines der größten Schreckbilder, die ich persönlich habe, weiß nicht, ob ihr auch Schreckbilder habt, aber es gibt Dinge, vor denen fürchte ich mich wirklich sehr. Das ist, dass wir hier in dieser Gemeinde irgendwann einmal anfangen, Gebote aufzustellen. Das tut ein Christ und das tut ein Christ nicht, ohne sie aus dem Wort Gottes zu haben. Das ist für mich ein absolutes Schreckgespenst. Nur das Wort Gottes, das Gesetz Gottes, sagt uns, was Sünde ist und was nicht Sünde ist, nicht ich. Ich könnte so viel sagen, was ich hier alles durchsetzen würde. Ja, wir neigen alle dazu, anderen aufzulegen. Und Jesus fährt da aber fort, sie legen anderen Lasten auf, sie rühren sie aber selber mit keinem Finger an. Ich bin so froh, dass Gottes Wort es ist, das uns definiert, was ist Gesetz und was ist Sünde? Was ist die Folge von Sünde? Es heißt hier, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Aus der Sünde folgt Tod. Drei Arten von Tod folgen hier. Die wären vorher nicht gestorben. Leiblicher Tod. Das kann ich mir ganz schwer vorstellen, ihr auch. Wie war das? Wie ist das, wenn keine Vergänglichkeit und kein Sterben im Leben ist? Wunderbar, herrlich. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Weil das ist so real in unserer Welt, in der wir leben, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie es ohne ist. Aber ich wünsche mich dahin, wo kein Sterben, kein leiblicher Tod, keine Vergänglichkeit mehr ist. Wie schön muss das bei Jesus sein, wenn das alles mal nicht mehr der Fall ist. Leiblicher Tod, dann der ewige Tod, ewiges Getrenntsein von Jesus, von Gott. Das Thema möchte ich heute Morgen nicht behandeln, aber das ist eigentlich viel, viel schlimmer noch als der leibliche Tod. Worauf ich heute Morgen noch hinaus will, das ist die dritte Art von Tod, das ist der geistliche Tod. Das ist die Trennung von Gott jetzt und hier und heute. Man lebt, man wirkt eigentlich lebendig, ganz am Leben, aber man ist tot. Paulus schreibt in Epheser Kapitel 2, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Wenn ich Sünde in meinem Leben habe, Paulus schreibt hier von Menschen, die noch nicht Christ geworden sind, dann bin ich tot. Und er fährt fort, in denen ihr früher gelebt habt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht. Da haben wir wieder diesen Ausdruck. Geistlich tot bedeutet, ich werde nicht von Gott beherrscht, sondern von einer anderen Macht. Das ist geistlich tot. Das ist das Thema der folgenden Kapitel im Römerbrief. Kapitel 6 bis 8 geht es darum, dass wir geistlich lebendig sind und nicht tot bleiben. Wer oder was beherrscht mich? Gott oder die Sünde? Ich komme zu Vers 14. Dennoch herrschte der Tod von Adam an bis Mose auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleiche Übertretung wie Adam. Dennoch herrschte der Tod von Adam an bis Mose auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleiche Übertretung wie Adam. Ja, sie haben nicht das Gleiche gemacht. Die gleiche Übertretung. Sie haben nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen. Aber die Folge war dasselbe. Geistlicher Tod. Der Tod herrscht über sie. Sie waren in den Klauen der Sünde. Sie waren Sklaven der Sünde. Da sind wir beim dritten Punkt zu Sünde. Sünde ist in gewisser Weise Zielverfehlung. Das habt ihr vielleicht auch schon öfter gehört. Zielverfehlung. Ich verfehle das Ziel meines Lebens. Was ist das Ziel meines Lebens? Das Ziel meines Lebens ist, dass Jesus in jeder Minute meines Lebens mein Herr sei. Dass ich in jeder Minute meines Lebens das auslebe, was er Großes am Kreuz vollbracht hat. Dass ich nicht mehr unter dieser Herrschaft des Bösen bin, nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, nicht mehr unter der Herrschaft dessen, was in mir tobt, sondern dass Jesus frei macht. Kann es eigentlich einen Menschen geben, der sich nicht danach sehnt, zutiefst danach sehnt und zutiefst danach strebt, dass diese Herrschaft der Sünde gebrochen wird und dass Jesus wirklich Herr im Leben ist? Bei Jesus als Herr im Leben, ich rede da gerne von den großen Dingen. Herr in meinem Beruf und Herr in meiner Ehe und Herr in meinem ganzen Leben und so weiter. Aber das fängt viel, viel elementarer an. Wer ist mein Chef? Wer ist dein Chef? Kann es einen besseren Chef als Jesus geben? Die Folge der Sünde ist Tod. Was bringt Jesus? Leben, ewiges, echtes Leben in Fülle. Das ist das Ziel, das wir nicht verfehlen wollen und nicht verfehlen müssen. Es heißt im 5. Buch Mose, in Kapitel 30, Vers 6, 5. Mose 30, Vers 6, der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Wie war gleich die Jahreslosung für dieses Jahr? Ein neues Herz, ein neuer Geist. Und dann geht es hier weiter. Dann wirst du den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele lieben können. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Ich kann Gott lieben, weil Gott an mir gehandelt hat, weil Gott aus mir eine neue Schöpfung gemacht hat, weil Gott mich verändert hat. Und nur deshalb. Und dann geht es weiter. Dann wirst du den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele lieben können, damit du Leben hast. Keiner von uns, die wir Jesus kennen, muss dieses Ziel unseres Lebens verfehlen. Das möchte Jesus nicht. Ganz im Gegenteil, er möchte uns das schenken, was er selbst in Johannes 10, Vers 10 gesagt hat. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben. So ein bisschen Leben? Nein. In Fülle. Also wenn ihr euch irgendwas übers Bett oder über einen Badezimmerspiegel schreiben solltet, dann diese Fülle des Lebens, die Jesus für jeden von uns bereithält. Durch die Sünde des einen kam der Tod in die Welt. Und dann wird Jesus Christus Mensch und geht dort ans Kreuz und durchbricht diese Ketten des Todes und der Sünde und macht uns frei davon. In den Anfangskapiteln der Bibel gibt es so manchen Auftrag. Wir sollen die Erde bebauen und einiges andere mehr. Und dann kommt eben dieses schreckliche Geschehen in Genesis 3 mit dem Sündenfall. Und was ist der erste Auftrag, den der Mensch, nachdem er aus dem Garten Eden hinausgeschickt worden ist, bekommt? Was ist eigentlich der erste Auftrag nach dem Sündenfall? Schwierige Frage, ich weiß. Nachdem er draußen ist, habe ich auch gedacht. Aber ich habe vorhin nochmal nachgeguckt zur Sicherheit. Nein, der erste Auftrag, das ist bei Kain und Abel im 4. Kapitel. Außer ich habe was übersehen. Herrschen. Genau, da geht es um Herrschen. Da heißt es, Genesis 4, Vers 7, wenn du fromm bist, so kannst du den Blick frei erheben. Fromm, wenn du wirklich eine Beziehung zu Gott hast. Wenn du wirklich auf diesen Gott ausgerichtet bist, wenn du diesen Gott liebst, dann kannst du den Blick frei erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Das ist das Bild eines sprungbereiten Raubtiers, das sich auf einen stürzen will. Die Sünde lauert vor der Tür. Du aber herrsche über sie. Du aber herrsche über sie. Ich glaube, dass das der Punkt ist, wo Paulus hier im Römerbrief wirklich anknüpft. Das ist das, was Gott ganz am Anfang uns mitgegeben hat. Da ist die Sünde, sie will über dich herrschen, aber du sollst über sie herrschen. Pass auf, Mensch. Und das ist das, was ich euch heute Morgen gerne mitgeben möchte. Pass auf. Die Sünde ist in die Welt gekommen. Der Tod ist da, natürlich. Aber da ist ein zweiter Adam in die Welt gekommen. Und er ist stärker. Und durch ihn und in ihm kann ich dieser Sünde widerstehen. In Verbindung mit ihm gibt Gott uns die Möglichkeit, diesen allerersten Auftrag, den er gibt, du aber herrsche über ihn, zu erfüllen. Ich glaube, das ist das Programm unseres Lebens. Das wäre so schön, wir knipsen das einmal an und das Licht scheint so hell, dass alle Finsternis verschwunden ist. Nein, das ist das, was wir jeden Tag mit Jesus durchbuchstabieren sollen und müssen. Und ich möchte euch Mut machen. Er kommt zum Ziel. Das sagt er uns zu. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich bin einfach begeistert von dir. Ganz am Anfang hast du diesen Auftrag gegeben, herrscht über die Sünde. Lasst euch nicht von der Sünde beherrschen. Und damit das möglich ist, bist du Mensch geworden, hast unter uns gelebt, bist ans Kreuz gegangen und hast uns erlöst, freigekauft, freigemacht von der Macht der Sünde und des Todes. Nur deshalb ist es möglich, zu widerstehen und zu überwinden. Danke, dass du in deiner Liebe das gemacht hast. Und danke, dass du das in unserem Leben umsetzen hilfst und umsetzt. Danke, dass du ein naher Gott bist. Und danke, dass du ein allmächtiger Gott bist. Amen.